ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Ess.
Die Themen des heutigen ZIP-FM: Greenpeace-Aktion in Paris. Neue Untersuchungen zu ungelöstem Überfall auf türkischen Imbiss mit womöglich rechtem Hintergrund. Kritisches Interview zum geplanten transatlantischen Megakonzernabkommen. Am Mittwochmorgen demonstrierten Greenpeace-Aktivistinnen vor dem Élysée-Palast. Als Auftakt zu einem deutsch-französischen Ministerrat hat Greenpeace 5 Tonnen Kohle vor dem französischen Élysée-Palast verschüttet. Außerdem wurde ein Lastwagen geparkt, in dem sich Fässer mit radioaktiv verseuchtem Wasser aus der Nähe der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague befanden. Radio Dreieckland aus Freiburg interviewte den Greenpeace-Aktivisten Carsten Smeed, der vor Ort an dieser Aktion teilnahm.
Heute Morgen gab es bereits Aktion. Was macht ihr vor dem Élysée-Palast? Irgendwie ist es ja ein internationaler Protest, der hier stattfindet. Es geht um Europas Energiewende. Merkel und Hollande, die müssen da sich erneut für die erneuerbare Energie hier engagieren. Und ihr protestiert.
Ja, genau. Heute findet der deutsch-französische Gipfel statt. Auf dem spielt Energiepolitik eine große Rolle. Und wir kritisieren Frau Merkel und Monsieur Hollande, weil sie sich tatsächlich von der fossilen Energielobby und die Franzosen von der Nuklearlobby bremsen lassen, weil sie nicht ernsthaft in erneuerbare Energien investieren und weil es keine ehrgeizigen Ziele zum Ausbau von erneuerbaren Energien gibt. Deshalb haben wir ihnen 5 Tonnen Kohle und ein paar Fässer mit radioaktivem Material, mit belastetem Wasser aus der Wiederaufbereitungsanlage von La Hague vor die Tür gekippt, unmittelbar vor dem Stattfinden des Gipfels.
Heute geht es um die europäische Energiewende, das heißt Paris trifft Berlin oder Berlin trifft Paris, eine gewisse Kohabitation. Warum nicht hier Straßburg und Brüssel?
Naja, das ist der deutsch-französische Gipfel und in der europäischen Energiepolitik spielen beide Länder eine ganz wesentliche Rolle. Also das heißt, Deutschland will ja eigentlich die Energiewende Made in Germany voranbringen und dafür ist es notwendig, dass wir mindestens 45% erneuerbare Energien auf europäischer Ebene betreiben. Und genauso hat Hollande angekündigt, von der Abhängigkeit von der Atomenergie, die einfach zu risikoreich ist, sich zu befreien und zumindest bis 2025 die Atomenergie auf 50% zu reduzieren. Das alles kann man nur machen, wenn man wirklich in erneuerbare Energien investiert und ambitionierte Ziele auf politischer Ebene festklopft. Und da werden sie von der fossilen und atomaren Lobby der einzelnen Länder gebremst. Und das halten wir für unverantwortlich.
Greenpeace macht mobil, Greenpeace macht Aktion. Langfristig gesehen gibt es natürlich auch bestimmte Verträge, zum Beispiel den Euratom-Vertrag, der ja praktisch Europa dazu verpflichtet, den Atomstrom, sprich die Atomenergie, zu fördern. Brauchen wir nicht langfristig gesehen eher mal einen Euro-Wertvertrag, sprich einen grünen Vertrag oder einen, der es wert ist?
Ja, also wir müssen einfach raus aus der Atomenergie. Wir haben in Deutschland ja den Atomausstieg beschlossen und das finde ich, da kann sich Hollande auch ein Beispiel nehmen. Aber das kann auch nicht das Ende sein. Wir in Deutschland müssen jetzt die nächsten Schritte machen mit dem Kohleausstiegsgesetz. Das heißt, zeitversetzt dann eben bis 2030, 2040 raus aus der Kohleverstromung. Und als Alternativen gibt es die erneuerbaren Energien, die Nutzung der Sonnenenergie, die Nutzung der Windenergie. Das steht uns zur Verfügung als CO2-freie und risikoarme Technologie. Und das müssen wir nutzen. Und das Schlimme ist, dass sich hier die Politik von den Lobbyisten in Brüssel und in den einzelnen Ländern so bremsen lassen, so ausbremsen lassen, also dass letztendlich auch kein vernünftiger Klimaschutz mehr möglich ist.
Ich habe Sie natürlich jetzt ein bisschen mit der Frage links erwischt. Ganz klar, Sie sind Aktivist, da muss man hier vor Ort kämpfen und fighten. Aber nochmal zurückzukommen auf diesen Euratom-Vertrag. Habt ihr da auch eine langfristige Perspektive im Hintergrund oder ist eure Aktion jetzt und hier tatsächlich auf jetzt und hier ausgerichtet?
Naja, es ist hier in Paris, dass die beiden Delegationen sich über die europäische Energiepolitik entscheiden. Und dort geht es um die Ziele der erneuerbaren Energien. Dort geht es auch um die Atompolitik, gerade von Frankreich. Und da spielt der Euratom-Vertrag natürlich auch eine wesentliche Rolle, der eher so im Hintergrund dabei ist. Und da erwarten wir auch, dass man sich systematisch auf allen Ebenen auch von dieser Atompolicy verabschiedet und stattdessen die erneuerbaren Energien stärkt. Und genau das geschieht hier nicht.
Wie reagiert momentan die Bevölkerung darauf, wenn ihr hier Aktion macht?
Ja, wir haben großen Zuspruch gehabt. Also heute Morgen, als die Aktion stattfand, war es dann noch relativ leer, aber als dann hinterher immer mehr Menschen den LKW dort gesehen hatten, gab es auch viel Zuspruch und die Polizei hat daraufhin dann die ganze Region hier großräumig dann auch abgesperrt, sodass sie da eigentlich gar nicht mehr in die Nähe kommen konnten. Aber auch in Frankreich wollen die Bürger erneuerbare Energien.
In der aktuellen Debatte um die NSU-Morde werden zurzeit auch Mordfälle der letzten 20 Jahre auf ihr Tatmotiv hin neu untersucht. Am Dienstag begann der Prozess zum Überfall auf einen türkischstämmigen Imbissbetreiber aus Bernburg. Ob hinter dem Überfall rassistische bzw. rechtsmotivierte Hintergründe eine Rolle spielten und was beim Prozess passiert ist, darüber hat Radio Korax aus Halle mit Henriette Quade gesprochen. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende der Linken Sachsen-Anhalt und hat unter anderem bei Bündnissen und Initiativen gegen rechts mitgewirkt. Sie war als Prozessbeobachterin vor Ort und berichtete Radio Korax aus Halle davon.
Was wir aus öffentlicher Berichterstattung und aus der Anklageschrift wissen, ist, dass die neuen Männer, die jetzt angeklagt sind, die übrigens allesamt als Neonazis bekannt sind, zum Teil auch eindeutig straffällig geworden sind und eindeutig vorbestraft sind, dass diese neuen Männer an sich auf einem sogenannten Junggesellenabschied unterwegs waren und am Abend dieses 21. September am Bahnhof in Bernburg ankamen und dort den Imbissbesitzer, der seinen Imbiss dort unmittelbar am oder im Bahnhof hat, antrafen, zunächst seine Freundin beschimpften und beleidigten und als der Imbissbetreiber dann eingriff und sich das verbeten hat, ihn aufs Schärfste und Brutalste attackierten, ihn lebensbedrohlich verletzten, sie prügelten ihn bewusstlos. Wir wissen von stampfenden Tritten auf seinen Kopf, auch nachdem er bereits bewusstlos war, von ausländerfeindlichen und rassistischen Parolen, die während der Tat geschrien wurden oder geäußert wurden. Und wir wissen, dass der Betroffene dieser Gewaltattacke, dieser wirklich entgrenzten Gewaltattacke, wahrscheinlich lebenslang Schäden davon tragen wird. Also sein Leben konnte nur durch mehrere Operationen gerettet werden. Sein Augenlicht ist stark in Mitleidenschaft gezogen und von den psychischen Folgen einer solchen Gewalttat ganz zu schweigen.
Gestern hat der Prozessbeginn gegen die Männer und Neonazis begonnen. Was wird Ihnen genau vorgeworfen?
Ihnen wird im Moment gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Frage, in die sich ja auch die Kritik an der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft dreht, ist natürlich, ob hier eine rassistische Tatmotivation unterstellt wird mit Blick auch auf eine mögliche Mordabsicht. Das sieht die Staatsanwaltschaft bislang nicht so. Diese rassistische Tatmotivation ist bislang nicht in der Anklageschrift aufgenommen. Die Nebenklagevertreter, also die Vertreter der Betroffenen dieser Gewaltattacke, sehen das aber deutlich anders und haben dieses Ausbleiben, genau wie andere Initiativen. Es gibt ja auch in Bernburg eine Initiative zur Unterstützung des Betroffenen oder der Betroffenen. Es sind ja 3 Opfer insgesamt. Genau dieses Ausbleiben wird natürlich kritisiert und aufs Schärfste verurteilt.
Insgesamt mussten sich ja 9 Männer vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten. Sie haben schon vorhin erwähnt, dass es sich um Neonazis handeln soll. Was weiß man noch über die Angeklagten? Also laut Medienberichten soll es sich vor allen Dingen auch um bekannte Neonazis handeln, die schon bereits einige Schlagzeilen gemacht haben.
Ja, ganz genau. Also einer der Täter, Francesco L., hat große Bekanntschaft erreicht darüber, dass er der Haupttäter war, der damals den 12-jährigen Jungen in Pömmelte, einen 12-jährigen Afrodeutschen, über viele Stunden hin wirklich gequält hat und misshandelt hat, ihn gezwungen hat, das gestern wurden auch die Strafregister der Angeklagten nochmal vorgetragen, gestern auch nochmal sehr ausführlich vorgetragen wurden, dass es da sozusagen eine absolut einschlägige Vorbelastung gibt. Wir wissen, dass die Männer, die jetzt auf der Anklagebank sitzen, dass es sich um Neonazis handelt. Die meisten von ihnen sind bereits bei Demonstrationen in Erscheinung getreten. Sie kommen aus Schönebeck. Wir wissen von einigen, dass sie bereits wegen eindeutiger Straftaten verurteilt wurden. Francesco L. habe ich genannt. Das trifft auch auf andere Tatbeteiligte zu, beziehungsweise auf Beschuldigte zu. Francesco L., dessen Strafregister ist deutlich länger. Also er trägt am ganzen Körper Tätowierungen mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das heißt, da ist eine eindeutige Positionierung seitens der Täter bzw. der Beschuldigten anzunehmen und vorauszusetzen.
Wie haben sich denn die Verantwortlichen gestern beim Prozessbeginn verhalten?
Die Angeklagten haben allesamt geschwiegen. 4 von ihnen sind ja unmittelbar aus der Haft vorgeführt worden. 4 von ihnen sind noch auf freiem Fuß. Sie haben allesamt geschwiegen, keinerlei Erklärung zum Sachverhalt abgegeben, behalten sich das aber für einen späteren Zeitpunkt vor. Das war das, was sie gestern geäußert haben. Mehr war es nicht. Und was man natürlich sagen muss, es ist nicht weiter verwunderlich, aber menschlich dann doch nochmal frappierend, wenn man sich nochmal anhört, wie die Klageschrift verlesen wird, wie auch die Strafregister und die Rekonstruktion anderer Tat mal vorgetragen werden, insbesondere auch nochmal dieser Fall des 12-jährigen Jungen in Pömmelte, dessen Leben schlichtweg zerstört wurde. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Und da sitzen 9 Männer, die das offenkundig nicht im geringsten interessiert und denen das keine Regung abverlangt. Das war das, was sich gestern dort im Gerichtssaal abgespielt hat.
Die ideologische Dimension der Tat sei nach Angaben der Ankläger jedoch nicht ausreichend belegt worden. Wie wurde dies von der Staatsanwaltschaft in Magdeburg begründet?
Das wurde gestern gar nicht begründet, weil er sozusagen nur das begründet wird, was vorgetragen wird und nicht das, was nicht vorgetragen wird. Das Gericht hat ausdrücklich nochmal festgestellt, dass sollte im Laufe des Prozesses eine rassistische Tatmotivation belegt werden oder zum Vorschein kommen, eben auch eine Verurteilung entsprechend der dafür vorgesehenen Strafnormen möglich wäre. Das ist sozusagen, also das Gericht hat es in Form eines rechtlichen Hinweises gemacht und damit explizit die Möglichkeit eröffnet. Damit hat das Gericht quasi etwas getan, was die Staatsanwaltschaft nicht in der Lage war oder nicht bereit war zu tun.
Wie geht es den Opfern der Tat? Die waren ja auch gestern beim Prozess dabei. Wie haben Sie dann den Prozess wahrgenommen?
Die Opfer waren nur sehr kurz im Gerichtssaal anwesend, sind erst kurz vor Beginn der Verhandlungen tatsächlich in den Verhandlungssaal gegangen, haben die Verlesung der Anklageschrift miterlebt und sind dann nach relativ kurzer Zeit wieder aus dem Saal gegangen, weil es natürlich eine peinigende Situation ist, den Angreifern gegenüber zu sitzen. Zur konkreten psychischen Verfassung und Konstitution kann ich leider keine Aussage treffen.
Sie waren ja gestern selbst bei dem Prozess dabei und haben es beobachtet. Wie bewerten Sie den Prozessvorgang in Magdeburg?
Ich bin zunächst mal froh, dass der Prozess beginnt. Ich bin sehr froh, dass das Gericht diesen Rechtshinweis gegeben hat, mit Blick auf eine mögliche rassistische Tatmotivation und somit den Blick oder den Weg dafür auch ausdrücklich freigemacht hat. Und ich hoffe, dass es hier tatsächlich zu einer wirksamen Verurteilung kommt und zu einer Aufklärung dessen, was da tatsächlich passiert ist.
Ich glaube, morgen wird sogar der Prozess fortgesetzt. Wissen Sie, was auf der Agenda stehen wird?
Der Prozess wird noch nicht morgen fortgesetzt. Es ist gestern entschieden worden, dass morgen als Verhandlungstag ausgelassen wird und am Freitag geht es weiter. Was ich weiß, ist, dass im März jeweils zwei Termine noch einmal angesetzt sind, wo die Betroffenen und die Opfer dieser Gewalttat als Zeuginnen und als Zeugen gehört werden. Das wird am 7. und am 10. März der Fall sein. Und dann wird es sozusagen um die Aussagen weiterer Zeugen gehen und um die ausdrückliche Beweiswürdigung.
Undemokratische Schiedsgerichte soll's richten. Versprochene Wohlfahrtseffekte sind vernachlässigbar. Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Ein Gespräch von Radio Frei aus Erfurt über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel.
Was ist das eigentlich, dieses Freihandelsabkommen mit der USA? Internationale Megakonzerne verhindern die soziale und ökologische Gestaltung, schreiben die Nachdenkseiten. Und das sagt auch Rudolf Hickel, der kritische Ökonom. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Hickel.
Morgen.
Schönen guten Morgen. Das ist ja harter Tobak, wenn Sie sagen, dass internationale Megakonzerne die soziale und ökologische Gestaltung der Globalisierung verhindern. Es gibt ja auch noch Kritiker, die sogar härter sagen, dass diese geheimen Verhandlungen undemokratisch sind. Würden Sie sich dem anschließen?
Dass es natürlich darum geht, dass internationale Konzerne sozusagen in Ländern investieren wollen, auch Produkte verkaufen wollen, die ihre Standards haben, die sind meistens niedriger, wenn man etwa als Beispiel USA nimmt, gegenüber der EU, aber auch umgedreht. Und das Zweite trifft genauso dazu, weil es da so massiv um Konzerninteressen geht, das ist für mich der entscheidende Grund, finden die Verhandlungen sozusagen völlig intransparent, völlig unnachvollziehbar statt. Und am Ende werden natürlich auch demokratische Entscheidungen ausgegeben. Man muss sich vorstellen, wir machen es mal am Beispiel, dass etwa in Deutschland geklorte Hühner, also mit Chlor sozusagen behandelte Hühner, verboten sind zu verkaufen. Das ist demokratisch entschieden. Das ist ein Schutzrecht gegenüber profitwirtschaftlicher Entfaltung. Und dieses Schutzrecht ist demokratisch entschieden. Und wenn jetzt die Konzerne das durchsetzen aus den USA und der EU, dann bedeutet das, dass sozusagen eine demokratische Entscheidung den Profitstrategien zum Opfer fällt. Insoweit ist es auch zutiefst undemokratisch.
Es gibt ja Kritiker, die sagen, das ist ein Generalangriff oder Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Also das ist nicht nur so, dass die USA davon profitieren.
Ja, nein, das ist ganz entscheidend. Meines Erachtens wird in Deutschland die Debatte manchmal ein bisschen einseitig geführt und wenn man die etwas weiter öffnet, kommt man in eine bessere Diskussion hinein. Ich will es mal ein Beispiel klar machen. Wir haben in den USA, was die Arzneimittelzulassung betrifft, erheblich höhere Standards als beispielsweise in Deutschland. Und jetzt haben natürlich die deutschen Konzerne, die Pharmakonzerne, beispielsweise Merck oder andere, haben das große Interesse, dass dieser Schutz auf dem amerikanischen Markt abgebaut wird und dass dann sie selbst sozusagen auf diesem Markt mit ihren Produkten, die weniger geschützt sind, aktiv werden können. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass beispielsweise dann die US-Konzerne, denen ja auch diese Regulierung nicht passt, weil sie einschränkt in ihrem profitwirtschaftlichen Tun, dass die auch ein Interesse haben, dass die zu Fall kommen. Am Ende, und das ist ganz wichtig, sind sozusagen die Multikonzerne, die aus den USA und der EU heraus operieren, die Profiteure zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und vor allem auch zu Lasten demokratischer Entwicklung.
Es geht also nicht nur um Chlorhühner und Genessen, das kann man sich ja irgendwie noch vorstellen. Es geht auch um Fracking, es geht um Datenschutz. Das ist ja so breit, dass man sich das kaum vorstellen kann. Das betrifft ja viele Bereiche der Wirtschaft, oder?
Ja, es gibt ein entscheidendes Argument, das heißt ja auch Handels- und Investitionspartnerschaft. Und Investitionspartnerschaft, das ist sozusagen ein sehr einlullender Begriff. Da geht es teilweise um richtig brutale Vorgehensweisen. Das soll ja künftig eingerichtet werden, sogenannte Schiedsgerichte. Das ist übrigens auch demokratisch-juristisch ein Skandal, weil nicht mehr die normalen Gesetze bzw. Justiz zum Zuge kommt, auch die internationale, sondern weil Schiedsgerichte eingerichtet werden, die dann darüber entscheiden, ob für ein Unternehmen durch eine bestimmte Regulierung Schäden entstehen. entstehen. Und man könnte es am Beispiel des Frackings durchspielen. Das ist ja, das Beispiel gibt es ja schon zwischen USA und Kanada, wo ein US-Konzern massiv gegen Kanada vorgegangen ist mit Schiedsgerichtsverfahren. Nämlich, dass dann ein Unternehmen, nehmen wir mal ein US-Unternehmen, kann aber auch ein EU-Unternehmen sein, die jetzt versuchen, hier das Fracking zu nutzen, also das Auspressen aus dem Gestein von Gasvorkommen und auch Ölvorkommen, dass dann gesagt wird, halt, das geht nicht, da haben wir sozusagen demokratische Verbotsschilder hingestellt, und dass dann dieses Unternehmen klagt, man nennt das in dem Vertrag auch ironischerweise interne Enteignung, dagegen klagt, dass seine Rechte, seine Entfaltungsrechte eingeschränkt werden. Und wir haben einen ganz anderen Fall, der nicht unmittelbar jetzt was mit dem Handelsabkommen zu tun hat, aber der in die richtige Richtung uns informiert. Das ist Vattenfall. Vattenfall hat die Bundesregierung verklagt gegen die Energiewende, vor allem, dass ihre AKWs nicht mehr, die Atomkraftwerke nicht mehr benutzt werden können. Und das ist, liegt sozusagen, wird dann künftig von einem Schiedsgericht entschieden. Im Schiedsgericht sitzt sozusagen ein Vertreter des Landes, ein Vertreter der Wirtschaft und ein Neutraler, sogenannter Neutraler. Und das ist eine Aushebelung im Grunde genommen demokratischer Entscheidung.
Also diese undemokratischen Schiedsgerichte, wenn das wirklich so kommt, das wäre ja dann eine Aushebelung eigentlich des rechtsstaatlichen Prinzips, oder?
Ja, das wäre eine Aushebelung in der Tat des rechtsstaatlichen Prinzips. Wir müssen übrigens wissen, diese Idee der Schiedsgerichte ist nicht neu. Wir haben weltweit ungefähr 500 bekannte Fälle. Angefangen hat übrigens Deutschland damals mit einem sogenannten Investitionsschutzabkommen, bereits schon 1960er Jahre, ein Investitionsschutzabkommen für Unternehmen, die in Pakistan investieren. Das heißt also, hier werden gesonderte Schutzrechte für Kapitalstrategien eingebaut, und das verlässt in der Tat den Boden der Rechtsstaatlichkeit, so wie wir es in EU-Ländern bzw. auch in den USA eigentlich im Sinne der rechtlichen Zuständigkeit gewohnt sind.
Wie ist das mit den versprochenen Wohlfahrtseffekten? Das ist ja so die Argumentation der Befürworterinnen und Befürworter, das schafft Arbeitsplätze, Investitionen und alle werden was davon haben.
Naja, da gibt es mal erst den Grundsatzmechanismus, der läuft folgendermaßen. Wenn also jetzt die Schutzrechte abgebaut werden, dann können Kosten reduziert werden. Und jetzt kommt die entscheidende Unterstellung, und die Reduktion, die Beschränkung bzw. die Kürzung von Kosten, die wird weitergegeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher in Form von Preisen. Aber das zwischengestaltet ist die Tatsache, dass die Unternehmen überhaupt kein Interesse haben, die Kostenvorteile über Preissenkung weiterzugeben, ist das eine Problem. Und das zweite ist, die EU und auch die amerikanische Administration hat ja große Forschungsprojekte in Auftrag gegeben. Und selbst diese Forschungsprojekte, die eigentlich die sogenannten Wohlfahrtseffekte bestätigen sollten, kamen zum Teil zu erschütternden Ergebnissen. Also insgesamt lohnt sich die Veranstaltung nicht. Und vor allem wird eines ganz, ganz entscheidend unterschlagen in diesen Modellrechnungen. Nämlich die Tatsache, ja, was heißt es eigentlich, wenn jetzt das Wachstum zunimmt, beispielsweise, dass jetzt geklorte Hähnchen und Hühner zugelassen werden, dann haben wir in der Tat sozusagen ein BIP, das Bruttoinlandsprodukt nimmt dann zu, aber die Qualität der Produkte, die sich hinter dieser gesamtwirtschaftlichen Produktion verbirgt, verschlechtert sich, und insoweit am Ende wird der Preis für die Kostensenkung dafür bezahlt, dass erheblich weniger gesundheitliche und hygienische und viele andere Standards berücksichtigt werden, also die Qualität der Produkte, um die es vor allem bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern geht, am Ende verschlechtert.
Also diese Idee oder das Argument des Jobmotors ist nur vorgeschoben und im Grunde durch Studien widerlegt?
Ja, die Studien zeigen, dass die Jobeffekte, die da zustande kommen, etwa in der Bertelsmann-Studie bei IFO und vielen anderen, dass die Beschäftigungseffekte geradezu lächerlich sind. Und wenn man dann als Ökonom noch rangeht und fragt, wie seriös die Schätzungen sind, dann bleibt davon nichts übrig. Das ist übrigens ein starkes Argument für diejenigen, die ja immer glauben, wenn was Beschäftigung bringt, dann ist es gut für die Welt und auch für Deutschland, die Europäische Union. Für die Argumentation ist es einfach ganz wichtig zu wissen, also unter diesem Kriterium, nämlich deutlicher Jobgewinne, lohnt sich die gesamte Veranstaltung nicht.
Wieso lassen sich das Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefallen, dass hinter verschlossenen Türen über Dinge entschieden wird, die sie eigentlich entscheiden müssten oder diskutieren müssen, dass diese Verhandlungen geheim sind? Ich merke jetzt so ein bisschen eine leichte Empörung, aber die Diskussion ist doch sicher nicht auf dem Niveau, wo sie sein müsste, oder?
Ja, nein, das ist in der Tat richtig, und die Kritik, die jetzt formuliert wird, auch unser Gespräch hoffentlich, trägt ja dazu bei, dass überhaupt viele kritisch sensibilisiert werden, weil die Politiker sind teilweise auch von der neoliberalen Hoffnung geprägt, so nach dem Motto, ja, wenn was billiger wird und die Preise sinken, dann kann das ja ökonomisch nur gut sein. Das steckt in den Köpfen drin, und jetzt ist ganz wichtig die Aufklärungsarbeit, und zwar auf doppelter Ebene. Erstens, dass im Grunde genommen das, was Globalisierung braucht, nämlich Mindeststandards, die vereinbart werden müssen, abgelöst wird durch die Tatsache, dass Unternehmer machen können, was sie wollen gewisserweise, weil die Regeln wegfallen. Und das Zweite ist, dass Politik begreift, dass sie hier entmachtet wird, dass am Ende sozusagen die ökonomische Macht der großen Multikonzerne auch gegenüber Politik ausgebaut wird. Und darüber muss erstens diskutiert werden und dann muss dagegen vorgegangen werden. Es gibt ein gutes Signal, nämlich die Europäische Union hat erstmals die gesamten Verhandlungen ausgesetzt. Das geht in die richtige Richtung. Und ich erinnere mal gerne an 1996, da hatte damals die OECD, also der Zusammenschluss von Industrieländern, vorgesehen, das sogenannte MAI einzuführen, ein multilaterales Abkommen, Investitionsschutzabkommen, das so ganz ähnlich ging in Richtung sozusagen für den Investitionsschutz, der jetzt gewollt wird mit der transatlantischen Partnerschaft. Und dieses MAI ist auch sehr scharf kritisiert worden, weit gesellschaftlich sehr weit, und ist völlig im Sande verlaufen, um nicht klarer zu formulieren, ist gescheitert. Und ich hoffe, dass dieses Projekt in ähnlicher Weise wie die Mai-Initiative von 1996 auch scheitern wird.
Als Ausblick sagen Sie ja Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Haben Sie die Hoffnung, dass es da eine Gestaltung der Globalisierung geben kann? Wie soll das sein? Wie soll das gehen?
Ja, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt die Globalisierung unterm Diktat des großen Kapitals kritisieren, müssen wir die Frage stellen, wollen wir überhaupt keine Globalisierung mehr? Wollen wir uns abschotten in nationalistischen Märkten? Und da versuche ich so eine zweite Spur zu ziehen und sage, nein, die Globalisierung hat auch Vorteile, hat durchaus auch Vorteile, aber sie muss sozusagen sozial und ökologisch gestaltet werden. Wir brauchen Mindeststandards, und da erwischen Sie mich jetzt mit Ihrer Frage genau sozusagen am schwachen Punkt. Denn wir wissen klar aus den sogenannten Welthandelskonferenzen, WTO, wie das alles heißt, wissen wir, dass es unglaublich schwer ist, da überhaupt bestimmte Prinzipien durchzusetzen. Die jüngste Bali-Konferenz, die dazu stattgefunden hat, ist ja fast sozusagen in einen Flop geändert. Aber ich sage trotzdem, in die Richtung muss es gehen. Wir müssen eher Standards ausbauen. Wir müssen beispielsweise, das wäre ja auch mal die entscheidende Frage, wenn jetzt mal, sei es bewusst in Richtung der USA, weil die sonst immer kritisiert wird, wenn sozusagen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher die Zulassung zu den Arzneimitteln strenger reguliert ist, warum wird dieses System dann nicht übernommen in andere Länder, beispielsweise in der EU oder in Deutschland? Oder andersherum, wenn in Deutschland derzeit sozusagen Hormonfleisch verboten ist, der derzeit auch noch Genmais, aber da gibt es ja, wackelt ja einiges wegen einer unsinnigen Initiative der Kanzlerin, aber wenn es derzeitig verboten ist, kann man ja die Frage stellen, das Verbot ist ja begründet, ist ja vor allem aus gesundheitlichen Aspekten begründet, warum man diese Argumentation dann auch nicht überträgt auf andere Länder. Die Tendenz, und das ist eigentlich das, was uns hellwach machen sollte, die Tendenz ist immer Abbau zugunsten sozusagen unregulierter Entfaltung von Profitinteressen. Und das darf sozusagen nicht, diese Profitinteressen dürfen nicht die Führungsrolle übernehmen im Zuge der Globalisierung.
Eine abschließende Frage. Es gibt ja durchaus kritische Ökonomen, die sagen, wir brauchen einen neuen Protektionismus. Wir müssen die Globalisierung irgendwie ein bisschen zurückdrehen. Wir brauchen doch neue Grenzen und Schutzräume, um Umweltstandards, Standards, was die Lohnhöhen betrifft, beizubehalten, und brauchen so ökonomische Schutzräume. Können Sie nachvollziehen, was diese Ökonomen meinen?
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, und es gibt ja auch einige Beispiele, die vernünftig sind, die zeigen, dass man nationalstaatlich regeln kann. Meine Sorge ist nur, dass wir eine Spaltung der Welt dann bekommen. Dann haben wir beispielsweise, jetzt gehen wir mal davon aus, die politischen Bedingungen seien so in Deutschland, dann haben wir sozusagen sozial und ökologisch hochregulierte Märkte, ganz im Sinne dessen, was wir jetzt miteinander diskutiert haben. Aber da spaltet sich die Welt, dann gibt es andere Länder, in denen die Staaten da katastrophal niedrig sind. Und da weiß ich doch schon, was daraus wird. Deutschland ist ein sehr starkes export-import-orientiertes Land. Und da drücken natürlich die Importe aus den Ländern, die die Standards nicht einhalten, drücken sehr stark auf die deutschen Märkte. Und dann gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Protektionismus, das heißt, man macht ein Verbot der Einfuhren, aber dann kann man so ganz sicher sein, dass dann auch die Exporte irgendwann das reagiert wird und Länder, die nicht mehr importieren können, auch die Exporte aus Deutschland ablehnen. Und dann kriegen so richtig eine Beggar-My-Neighbor-Policy sozusagen, dass jeder Staat um seinen Kopf sich versucht zu retten. Das ist eine Entwicklung, die ich insgesamt falsch finde. Ich weiß, dass die die Kritiker gegenüber meiner Position erstmal ganz gut im Recht sind, weil das die Durchsetzung dieses Konzepts ganz, ganz schwierig ist. Aber wenn wir beispielsweise, so wie wir es gemacht haben beim europäischen Binnenmarkt, wenn wir da die Standards schon mal wenigstens in der EU erhöhen, dann ist es ja auch gewisserweise ein ökonomisches Kraftpotenzial, mit dem man Druck auf andere Länder ausüben kann. Aber wir haben ja selber noch innerhalb der EU einen unglaublich riesigen Anpassungsbedarf im Sinne besserer sozialer und ökologischer Standards.
Haben wir doch jede Menge Stoff zu reden, auch beim nächsten Mal vielleicht. Also eine Einzellösung und unser Ding machen geht nicht. Das sagt Rudolf Fickel, der kritische Ökonom. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Schönen Dank. Ich danke Ihnen auch fürs Gespräch.
Tschüss. Tschüss.
Das war's mit einer halben Stunde ZIPFM. Heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.